Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und bei uns zu Gast Ramona Springer. Hallo Ramona.
Hallo.
Es geht heute um das Thema Depressionen und das Ganze ist der Anlass, es gibt da im Januar, glaube ich, ein Theaterstück, da wollen wir nachher drauf eingehen, die Scheinriesin. Und bei diesem Theaterstück, da geht es dann eben um Depressionen. Ja, Ramona, wie immer bei Free FM, bei der Plattform eine kleine oder auch große Vorstellungsrunde.
Okay, ich versuche mal irgendwo anzufangen und irgendwo aufzuhören. Also wie schon gesagt, ich bin die Ramona Springer, bin 37 Jahre alt mittlerweile, wohne in Sülflingen, habe einen 4-jährigen Sohn und ich bin in der Nähe von Weißenhorn, also im kleinen Biberach aufgewachsen. Habe da irgendwann mal ganz normal Schule gemacht, Realschule und bin dann habe dann eine Friseurausbildung gemacht. Und da habe ich auch die habe ich abgeschlossen und bin dann nach München gezogen und habe eine Make-up Artist Ausbildung gemacht. Also es war schon klar, dass mich irgendwas Künstlerisches auf jeden Fall anspringt, aber ich habe mich erst noch so ein bisschen rumprobieren müssen, was mir genau liegt. Und bin dann aber wieder zurückgekommen, irgendwie war es auch nicht ganz meins und bin dann irgendwie beim Nörpel gelandet im Büro, wie auch immer.
Der Nörpel ist eine Spedition, wenn man für die nicht
genau
wissen.
Ja, ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, was ich da gemacht habe, die wussten es auch nicht genau. Ich war auf jeden Fall im Büro Assistenz von der Geschäftsleitung mit, habe da irgendwie Ablage gemacht und wurde dann dank der Wirtschaftskrise gekündigt. Also ich bin die Letzte gewesen, die kommen ist und bin natürlich auch die erste gewesen, die gegangen wurde. Und dann habe ich mich zum ersten Mal so gefragt, okay, was willst du wirklich? Und da ich, seit ich 14 Jahre alt bin, Salsa tanz und Tanzen immer ein großer Teil in meinem Leben war, habe ich mir gedacht, okay, ich versuche mal irgendwas mit Tanzen zu machen. Obwohl ich natürlich schon viel zu alt war, um jetzt eine Ballerina-Ausbildung zu machen und dafür habe ich auch nicht die Statur und ich bin auch kein filigranes Mäuschen. Aber ich wusste, es geht in die Richtung Tanz und habe dann in Berlin auf einer privaten, das war Gesang, Schauspiel und Tanz, Schule eine Ausbildung gemacht. Also ich hatte keinen Gesang.
Kleine Zwischenfrage, wie bist du jetzt eigentlich nach Berlin gekommen? Ich meine, und du hast jetzt gerade was von München erzählt und dann, ups, auf einmal jetzt Berlin.
Ich rede ganz schön schnell.
Nein, ich mache ja nichts.
Also ich bin von
ich frage ja dann immer dazwischen.
Das ist gut so, ja. Ich bin von München zurück wieder nach Ulm gekommen und habe, wie gesagt, dann da beim Nobel gearbeitet und die haben mich gekündigt. Und dann wusste ich, ich will was mit Tanzen machen und habe einfach verschiedene Schulen angeschaut. Und
ach so.
Genau, und Berlin war da einfach mitunter dabei. Also es gab auch eine Schule in Leipzig. Ich krieg's ja nicht mehr alle zusammen.
Ja, genau. War jedenfalls in Berlin.
Es war auf jeden Fall in Berlin, genau. Und da wurde ich eingeladen zum Vortanzen. Also man musste so eine kleine Choreografie selber vorbereiten und dann hat ein Tanzlehrer von dort so ein paar Achte vorgetanzt und der wollte halt sehen, hat man Taktgefühl, wie schnell kann man das umsetzen. Und da wurde ich dann tatsächlich genommen und hatte dann, wie gesagt, Tanz mit dem Nebenfach Schauspiel. Also Schauspiel war definitiv keine Hauptausbildung, aber wir haben immer wieder so Übungen gemacht in der U-Bahn, um so seine Komfortzone zu verlassen.
Kleine Zwischenfrage, das Ding war wahrscheinlich so eine Privatschule.
Genau, genau.
Wie teuer war denn das? Darf man das
fragen? Oh Gott, das darf man auf jeden Fall fragen. Ich würde es auch ganz sagen, aber...
Grob.
Oh, ich glaube, dass es um die 300 Euro im Monat war.
Oh ja, das geht noch.
Ja, das geht noch. Wie gesagt, es war klar, dass da war sehr bunt gefächerte Menschen dabei. Also es waren Sänger dabei, es waren Leute, die tatsächlich ihr Tanz irgendwie besser auf die Bühne bringen wollten oder sich besser ausdrücken können, mit ihren Gefühlen besser arbeiten. Aber es war klar, dass wenn man da mit über 20 Jahre anfängt, dass man nicht mehr auf den großen Bühnen der Welt steht. Sehr unwahrscheinlich, wenn man davor zum Beispiel auch noch nie im klassischen Bereich oder so getanzt hat. Aber wir konnten sehr viel über uns selber lernen. Also wir haben viel gemacht, warum sind wir, wie wir sind, woher kommen unsere Gefühle und geh in die U-Bahn und simuliere einen Streit mit einem Kommilitonen von dir. Also ganz oft mussten wir so die Komfortzone verlassen und wirklich schwitzen.
Ja, da muss man dann aufpassen, dass nicht andere nur eingreifen oder dass sie noch den Sicherheitsdienst
holen. Tatsächlich waren schon ein paar Situationen, wo wir wussten, okay, jetzt müssen wir runterschrauben, weil natürlich die Blicke, das war ja auch das Ziel, dass wir da quasi nackt vor den anderen stehen und uns da ein bisschen austoben, aber es war natürlich alles im Rahmen.
Aber nackt im
Sinne von emotional
ja,
nackt.
Ja, man weiß es ja, in Berlin.
In Berlin gab es auch andere nackte Fälle, tatsächlich, aber habe ich bis jetzt noch nicht ausgelebt, den Drang. Vielleicht kommt der irgendwann, man weiß es nicht.
Weißt du, in Berlin, da ist es so, das habe ich auch erlebt schon, da kannst du machen, was du willst, nur gucken die Leute, denken, ah, schon wieder so ein Spinner und gucken in ihre Zeitung rein, ja. Außer kleine Kinder, die schucken da länger zu.
Das stimmt, ja, ich war tatsächlich, da fällt mir sofort eine Situation an. Ich war mit meiner Mama frühstücken in Berlin im Straßencafé und da ist wirklich dann so eine Frau vorbeigelaufen, die ihren Mann an der Leine in Lack und Leder am Boden entlang zerrt hat und die Reaktionen waren, man wusste sofort, wer Turi war und wer dort lebt, weil die anderen haben halt kurz geguckt und gesagt, ja okay, ist halt Alltag und die Turis konnten es nicht fassen.
Wahrscheinlich Kurfürstenstraße in der Nähe.
In der Nähe. So okay. Ja. Aber das war ja auch das Spannende an Berlin.
Mm-hmm. Naja, genau. Okay. Also da bist du in Berlin gewesen. Wie lange hat die Ausbildung gedauert?
Also die Ausbildung ging 3 Jahre, aber man konnte die selber legen. Also zwischendrin war zum Beispiel auch eine, die war dann 2 Monate auf Tournee, hat dann pausiert. Oder ich war auch es waren nur 6 Wochen in Kuba und hatte aber dann auch einen Salsa-Tanzpartner und war mit dem mal in Ungarn, in Kuba, in verschiedenen Städten. Und hab zwischendrin dann quasi pausiert. Also es ist nicht so eine feste straffe Regel, es geht 3 Jahre und fertig, sondern man konnte da ein bisschen frei jonglieren, mit den Lehrern reden, wie man das legt. Und dadurch, dass die Schule auch so ausgelegt war, dass jeder quasi seine freie Kunst entfalten kann, gingen die Wege auch in komplett unterschiedliche Bahnen. Und ich glaube, das ist anders, wenn man eine Schule macht, eine staatliche, wo man wirklich in der Zeit das und das Kontingent abarbeiten muss.
Also wenn Sie es jetzt richtig verstanden haben, dann war eines deiner Ziele bei dieser Ausbildung, ja, dich selber zu entdecken.
Definitiv, ja.
Kann man so sagen.
Ja. Definitiv, ja. Mich selber zu entdecken und natürlich wusste ich, dass ich eine Liebe zum Tanzen habe und eine riesengroße Leidenschaft, aber ich hatte Salsa habe ich mir selber zum Beispiel beigebracht. Ich hatte null Technik. Also ich wusste nicht, wie ich gerade stehe, wie ich meinen Kopf halten muss, wie ich eine Pirouette drehen kann. Und ich wusste zwar, dass ich keine Ballerina war, aber ich wusste, dass so klassische Grundlagen definitiv immer hilfreich sind, egal welche Art von Tanz man auch später dann machen wird.
Aber dass halt eben Tanz irgendwo in dir angelegt ist. So
genau,
kann
genau.
Man sagen. Ja gut, dann war es in Berlin. Wie ist dann weitergegangen?
Genau, dann war ich glaube, insgesamt fast 6 Jahre in Berlin. Hab da auch viele tolle Projekte gemacht, also viel im künstlerischen Bereich und hab mich auch super wohl gefühlt, aber wo wir später kommen, weiß ich natürlich auch rückwirkend, dass da schon Momente waren, die mich ein bisschen
runtergezogen.
Ja, und ein bisschen wurzellos, würde ich es immer nennen. Also Berlin ist halt, also ich bin sehr freier Vogel, bin sehr laut, sehr wild, sehr viel. Und wenn man natürlich keine guten Wurzeln hat, ist Berlin natürlich auch eine Stadt, die einen super gut auffressen kann. So würde ich das, glaube ich, beschreiben.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich meine, ich bin ab und zu in Berlin gewesen oder ab und zu immer noch. Meine Tochter hat ja da mal auch gelebt. Mir hat es immer gefallen, aber ich war immer froh, wenn ich in Ulm wieder aus dem ICE aussteigen konnte. Also nicht nur, weil er Verspätung gemacht hat, sondern weil klar, die Wurzeln sind halt dann doch hier.
Das
so. Ramona, wir haben vorher über Berlin geredet, dass du da eine Tanz und sonstige künstlerische Ausbildung gemacht hast und dass es dich dann aber doch in die Heimat zurückgezogen hat, hier in die Ulmer Gegend, wo deine Wurzeln sind. Und du hast aber schon angesprochen, es gab noch einen anderen Grund und das ist ja auch das Hauptthema unserer heutigen Sendung. Es geht nämlich um Depressionen.
Mhm. Ja.
Was hat es jetzt mit Berlin zu tun gehabt? Hat es da schon Anzeichen gegeben oder?
Also ich glaube, das kennt jeder, wenn er im Nachhinein in seinem Leben drüber nachdenkt, dass er sagt, oh, okay, da war ja schon was. Oder also in dem Moment war mir das nicht bewusst, aber jetzt natürlich, wo ich mich ganz intensiv mit Depressionen auseinandersetze, kann ich natürlich rückwirkend feststellen, dass da tatsächlich schon gewisse Anzeichen da waren, ja.
Mhm. Und wie haben die sich geäußert, wie haben die sich manifestiert? Ich meine, woran merkt man oder woran hast du gemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt, dass das auf eine Depression rausgeht vielleicht? Oder vielleicht war dir da mal noch gar nicht bewusst, dass es Depression ist. Wie war das?
Ja, also da muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin dann zurückgekommen und habe dann auch hier gewohnt und wollte eigentlich mal wieder irgendwo anders hin, Flücke werden. Und bin aber schwanger geworden und bin dann, wie gesagt, hier in Ulm sesshaft geworden. Und im Jahr 2020, also Weihnachten 2020 war das, habe ich meine Mama mit einem epileptischen Anfall gefunden. Und das ist dreimal passiert. Dreimal habe ich sie gefunden. Und das hat in mir so einen Schock ausgelöst, weil ich glaube, kann sich jeder vorstellen, jemand, den man ganz arg lieb hat oder liebt oder mit die wichtigste Person in seinem Leben in so einem Zustand zu finden, ist schrecklich. Vor allem, weil ich nicht wusste in dem Moment, dass es ein epileptischer Anfall ist, sondern ich dachte, die stirbt jetzt in meinen Händen. Aber ich habe sie halt nicht als 37-jährige Frau gefunden, sondern ich stand da neben ihrem Bett als kleines Kind und war total hilflos. Also so hat sich das angefühlt und so hat sich das auch im Nachhinein...
Also du hast dich als Kind gefühlt.
Genau. In dem Moment natürlich habe ich gar nichts gefühlt. Also das ist ja alles abgelaufen wie im Film. Aber auf jeden Fall haben sich daraus Panikattacken entwickelt. Und das habe ich das erste Mal gemerkt, wo mein Mann meinen Sohn ins Bett gebracht hat und ich bin unten allein im Wohnzimmer gesessen und ich habe wirklich Schweißausbrüche, Schwindel, Schnappatmung. Ich habe ein richtiges Panikgefühl gekriegt und das kann sich, glaube ich, keiner vorstellen, der das nicht schon mal hatte. Aber es ist tatsächlich so, dass man die größte Art von Panik verspürt, als ob ein Gorilla hinter einem her ist oder keine Ahnung was. Und da dachte ich schon kurz, okay, ich muss jetzt einen Notarzt rufen, schaffe ich das überhaupt, bis er wieder zurückkommt, also bis das Kind ins Bett gebracht hat. Und da ging das quasi los. Und ich habe dann aber ziemlich schnell verstanden, dass da was Psychisches im Argen liegt. Also ich bin generell überhaupt kein Hypochonder, deswegen hat mich das auch so verwundert, dass ich da selber so eine Panik gekriegt habe. Natürlich macht man Sachen, die man bei Ärzten abklärt, um zu gucken, ob alles okay ist, aber es war relativ schnell klar, dass das Panikattacken sind. Und die hatte ich dann 2 Monate sehr extrem und habe dann zum Meditieren angefangen. Und ich halte sehr, sehr viel von Meditieren. Aber ich muss auch ein bisschen warnen, weil ich jemand war, der nie Luft und große Lücken in meinem Leben hatte. Also ich habe immer gemacht und es gab nie viel Pause. Und wenn man dann natürlich von 180% am Tag auf 1 Stunde am Tag meditieren runterfährt und sich mal so eine Ruhe gönnt und echt mal irgendwie so guckt, okay, wie geht's mir eigentlich, was ist so alles in mir drin, dann kam da mit einem Schlag Sachen raus, also gefühlsmäßig, die mich komplett in Depressionen geschlagen haben.
Ja, genau. Ich wollte nämlich jetzt eigentlich fragen, wo jetzt eigentlich der Zusammenhang zwischen Panikattacke und Depression besteht. Das hat sich mir jetzt nicht so richtig erschlossen.
Ja, ich glaube, das war einfach so ein Vorbote. Und ich glaube schon, dass Panikattacken ja auch dafür stehen, dass zum Beispiel, wenn man jetzt Angst hat, ja, hatte ich jetzt in dem Fall nicht jedes Mal, aber wenn ich jetzt Angst habe, im Aufzug zu sein und totale Panik entwickelt, dass es natürlich stellvertretend für ein Thema ist. Das heißt, eine Situation, wo ich nicht rauskomme, wo ich Enge fühle, und das hat mit der Depression für mich sehr viel zu tun, weil eine Depression ist ja auch so, dass da Gefühle herkommen, die stellvertretend für viele Situationen auch in der Kindheit sind, die einem natürlich anders begegnen im Erwachsenenalter, die aber quasi das schöne Wort triggern, Sachen aus von früher triggern, wodurch das überhaupt ins Jetzt gerufen wird.
Ja. Ja, und die Meditation, die hat jetzt die Sachen jetzt eher rausgekehrt, als dass die Meditation, manche benutzen das ja, um runterzukommen, um ruhig zu werden und
ja, genau. Also,
ja, das bei dir war das aber nicht so.
Bei mir war das Gegenteil. Also ich, deswegen will ich nochmal erwähnen, ich halte viel davon, aber nicht in jeder Lebenssituation. Also wenn man natürlich generell ruhiger wird und das nutzt, um sich zu sammeln und runterzukommen, kann das natürlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit sein. Aber wenn man sich, glaube ich, noch nie oder sehr, sehr wenig in so eine Ruhe mit sich selber begibt und dann einfach mal Platz, Zeit und Raum schafft für sich selber, dann glaube ich auch, dass es natürlich schlafende Hunde wecken kann, wenn man das so sagt.
Ja, okay. Unser Thema heute, die Scheinriesin, meine Depression wollte auf die Bühne, und zu Gast Ramona Springer. Sie hat vor der Musik so ein bisschen erzählt, wie sie irgendwann mal in Panikattacken gekommen ist, und ja, da haben sich schon die ersten Anzeichen einer Depression eingestellt. Ja, Ramona, dann hast du medizinische Hilfe gesucht.
Ja, genau. Also ich wusste sehr schnell, dass ich da jemand brauche, der mich unterstützt und der mir hilft, weil die Depression tatsächlich, blöd gesagt, fast über Nacht kam und so heftig war, dass ich nicht mehr in der Lage war, irgendwie den Tag normal zu strukturieren. Und ich muss auch sagen, dass ich, obwohl ich weiß, wie die Situation mit Therapeuten jetzt auch gerade durch Corona und so ist, ich echt noch Glück hatte und in Anführungszeichen nur 3 Monate warten musste, bis ich einen Therapieplatz hatte. Mhm. Und tatsächlich auch für mich der besten Therapeutin der Welt, weil sie einfach für mich perfekt passt und ich mich total öffnen kann. Aber 3 Monate sind natürlich, wenn man sich so fühlt, als ob ein Tag 800 Stunden hat, sind auch 3 Monate tatsächlich echt lang.
Ja, das frage ich mich überhaupt manchmal, was da für Wartezeiten sind. Also jetzt mal ganz ins Unreine gesprochen, ja. Also bei solchen Wartezeiten muss man sich dann manchmal nicht wundern, wenn es im ICE wieder Verspätung hat, wegen Personen im Gleis.
Ja. Also das ist auch was ich mir davor, ich bin ein sehr empathischer Mensch, deswegen konnte ich das nachfühlen, im Kopf zumindest. Aber seit der Depression kann ich tatsächlich verstehen, wenn jemand springt, ja. Mhm. Weil, und ich bin in der privilegierten Situation, dass ich eine wundervolle Familie habe, ganz, ganz tolle Freundin, einen tollen Partner, ein Kind, was ja auch alles Gründe mit sind, irgendwie sich irgendwie am Leben zu halten. Aber es gibt natürlich auch andere Fälle. Und wenn man in so einer Situation alleine ist, dann sieht das natürlich ganz anders aus.
Also bei dir war jetzt niemand, der da gesagt hat, jetzt reiß dich doch zusammen.
Also
das sind ja immer die Standardsprüche, ja?
Im nächsten Umfeld und der Umfeld, der für mich wichtig war, war kein einziger dabei. Mhm. Und das war das, was auch für mich super war. Aber es gab natürlich schon so Bekannte von Bekannte, oder es gab gewisse Aussätze, die in genau die Richtung gingen. Ja. Oder die dann auch so gesagt haben, ja, wieso die? Die hat doch alles. Die hat doch einen Mann und ein Kind und finanziell geht es ihnen auch gut. Und die natürlich nicht verstehen, was eine Depression bedeutet.
Ja, die eben nicht wissen, dass das, dass der Kuckuck woher dann ankommt, dass das mit der realen oder mit der wirtschaftlichen Situation ja gar nichts zu tun haben muss, dass das also auch Leute, die wohl situiert sind, aus irgendwelchen Gründen von der Depression überfallen werden.
Ja. Ich glaube, da kennt man auch ganz gut, dass das Seelenleben sich relativ wenig darum interessiert, wie viel Geld man auf dem Konto hat, ob man ein Haus hat oder was außen rum ist. Ja. Wenn das einfach nicht heile ist, dann...
Ja klar, und da gibt's ja viele Ursachen, da können ja Botenstoffe im Gehirn durcheinander kommen, da gibt's ja 1000 Sachen, was man da so als Ursache machen kann. Frage muss ich jetzt nicht beantworten, aber wenn du möchtest, sind da auch Medikamente dann zum Einsatz gekommen?
Ja. Also ich habe mich ganz, ganz lang dagegen gewehrt, weil ich hatte so selber so ein Bild von so einem schlechten Hollywood-Film, wo so Zombies halbtot abgestellt durch die Gegend laufen. Ja. Und ich habe mich ganz lang gewehrt, weil ich dachte habe, okay, dann kann ich aber nicht mehr heulen oder dann fühle ich nicht mehr oder dann bin ich ja nicht ich. Und ich war ja eh schon in so einer Paniksituation, dass ich gesagt habe, das wollte ich auf gar keinen Fall nehmen. Und es war aber dann so schlimm, dass ich wusste, okay, jetzt ist eh alles scheißegal. Also wenn jetzt auch der Blitz einschlägt und ich weg bin, ist der auch wurscht. Und dann habe ich tatsächlich für ein Jahr Medikamente genommen. Bin jetzt auch seit einem halben Jahr wieder medikamentenfrei, aber dieses Jahr habe ich mit Medikamenten tatsächlich...
Aber die haben die jetzt nicht zum Zombie gemacht.
Überhaupt nicht. Genau. Ich war tatsächlich eh schon Zombie, aber eher wegen der Depression. Aber die Medikamente, da kann ich auch... Also mir hätte das geholfen, wenn mir das jemand 1:1 erzählt hätte. Die einzige Nebenwirkung, die sie wirklich hatten, war, sie haben mich am Anfang sehr unruhig gemacht. Das war das Einzige, was sie auch gesagt haben, das kann sein. Aber ansonsten, ich habe mich komplett so gefühlt. Ich konnte auch trotzdem weinen. Also es war überhaupt nicht so. Ich war sehr niedrig eingestellt, aber meine Therapeutin hat das mal ganz nett erklärt. Es ist ein bisschen so, wie wenn ein Arm gebrochen ist und man packt den Arm einfach in Gips. Deswegen ist es trotzdem noch dein Arm und du kannst trotzdem Schmerzen fühlen. Aber er wird ein bisschen in Watte gepackt.
Ja, das heißt, man hat dich jetzt nicht total zugedröhnt, sodass du nur so
hätte keiner gemerkt.
So, das hat nicht mit dir gemacht. Wie hat denn die Therapie sonst so ausgesehen? War das so Gesprächstherapie oder?
Genau, ja. Also ich bin immer noch in Therapie und ich glaube, ich mache das mein Leben lang weiter so, weil einmal die Woche sich eine Stunde Zeit zu nehmen, um sich wirklich mit Sachen auseinanderzusetzen. Ich glaube, das könnte keinem schaden, ehrlich gesagt. Ja, man spricht sehr viel und natürlich spricht man aber eben nicht nur sehr viel, weil das kann ich, glaube ich, ganz gut, sondern sie hakt halt auch einen Momenten, wo sie sagt, okay, und jetzt halt mal kurz die Klappe, also auf gut Deutsch sagst du, sagt sie das natürlich nicht zu mir.
Ja, okay.
Und jetzt, wie fühlt sich das denn gerade an, was du sagst? Oder versuch das mal nicht so zu überlabern, sondern wir machen hier mal einen Punkt und dann kommen ganz, ganz spannende Sachen hoch.
Ja. Ja, wenn die dann hinterher, also so ein bisschen nachfragen. Gell? So.
Ja.
Und in der Therapie, ich meine, das war jetzt Gesprächstherapie, aber so Dinge, aber wahrscheinlich ist das ja nur in der Klinik mit Musik und Kunst.
Das ist in der Klinik.
Das ist dann in der Klinik. Das hat man also. Das heißt, du warst jetzt so, wie man sagt, ambulant halt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, einmal die Woche eine Stunde bei deiner Psychologin.
Genau. Also ich habe natürlich, weil ich sehr oft mit dem Thema umgehe, einen riesen Bekanntenkreis, die alle eine ähnliche Geschichte haben oder zumindest einen Freund, eine Schwester, wie auch immer. Und die natürlich auch mir gegenüber dann total offen geworden sind. Und ich habe auch viele, die tatsächlich in der Klinik waren, wo davor auch dieses gleiche Vorurteil hatten, wie ich jetzt über Medikamente. Und ich wäre tatsächlich auch in die Klinik gegangen, aber es war Corona und ich wusste, entweder gehe ich 6 Wochen mit Kind oder ohne. Und das war beides für mich keine Option. Und deswegen habe ich mich irgendwie da durchgerockt. Aber wenn es natürlich nicht anders gegangen wäre, dann...
Ja gut, wenn man es noch zu Hause machen kann, dann Klinik ist immer der letzte Schritt. Also selbst wenn man so eine überschaubare OP hat, man geht nicht gern dahin.
Ja, natürlich.
Das ist nicht so wirklich lustig. Gut, was das Ganze, jetzt haben wir ja schon ein bisschen gerade das Thema Musik, Kunst angesprochen. Und nach der Musik gehen wir dann auf den künstlerischen Ausdruck, den du deiner Depression gegeben hast. Also du hast das ja hier geschrieben, meine Depression wollte auf die Bühne. Und wie die auf die Bühne wollte oder will, das machen wir nach der Musik dann.
Ohne Musik geht ja beim Radio recht wenig. Dass man aber auch mit hohem Wortanteil sehr, sehr gut Sendung fahren kann. Ich finde, das beweisen wir hier bei Radio Free FM wie kein anderes Radio hier im Alb-Donau-Kreis. Wenn du da draußen, ja, genau du, ein Thema hast, über das gesprochen werden muss, dann schreib doch direkt eine Mail an plattform@freefm.de, denn in unserer Sendungsreihe Plattform bringst du die Themen mit und wir geben dir einen Moderator oder eine Moderatorin an die Hand. Alle Infos dazu, die gibt's auf freefm.de/mitmachen.
Ramona, dann hast du angefangen, deine Depression künstlerisch zu verarbeiten. Wie hat es am Anfang ausgesehen?
Am Anfang wusste ich nur nicht, dass es irgendwie einen künstlerischen Hintergrund hat, aber mir ging es natürlich lange Zeit sehr, sehr schlecht und ich habe irgendwann immer wieder zu meinem Partner gesagt, oh Mann, und es hat sich doch immer noch nichts verbessert und es ist doch immer noch nicht mehr. Und dann hat er mir gesagt, aber schau mal, was du jetzt schon wieder alles kannst, was du davor in der Zeit nicht konntest. Also es können ganz banale Sachen sein, wie einfach frühstücken, ohne einen Heulkrampf zu kriegen oder Zähne putzen und wieder alleine sein. Ich konnte ja auch ganz lange nicht alleine sein. Und dann habe ich angefangen, mir das alles aufzuschreiben. Und auch zwischendrin habe ich immer wieder Texte geschrieben, weil ich wollte verstehen, was, also ich konnte nicht mal die Gefühle in Worte fassen und im Kopf war es so viel Wirbel und Tornado, dass ich dachte, okay, ich schreibe einfach mal und habe dann Texte aufgeschrieben, wie fühlt sich's gerade an, was sind meine Befürchtungen oder was geht in mir vor, um das irgendwie so ein bisschen auch greifen zu können. Und habe geschrieben und dann habe ich mich zurückerinnert an die Schule, wo ich in Berlin war. Da hätte man eine Abschlussprüfung machen können, die wäre eine Stunde Bühnenprogramm. Und da habe ich angefangen, so ein bisschen was zu schreiben, aber ich konnte das Stück nie zu Ende bringen. Irgendwie, man kennt das vielleicht, wenn man was anfängt und es stockt oder es kommt einfach nicht zum Schluss. Und das Stück ist mir dann eingefallen. Und dann habe ich die Texte gefunden und auf einmal habe ich wirklich geschrieben und so ist dann ein komplettes Bühnenstück entstanden.
Mhm. Aber vom Schreiben auf die Bühne, das ist ja immer noch ein Weg. Ich meine, ich habe auch schon manche Sachen geschrieben und wollte manchmal Filme draus machen, ist ja doch nichts draus geworden, aber das ist auch nochmal ein Schritt.
Ja, ich glaube, dass ich auch gemerkt habe, dass mir das total gut tut, mich da so auszudrücken. Also da habe ich natürlich viel Zeit damit verbracht, weil das auch irgendwie Fluchtort hört sich so negativ an, also auch teilweise ein positiver Fluchtort war. Und dann habe ich meine Geschichte geschrieben. Also das Stück handelt von meiner Geschichte, aber es ist natürlich bühnentauglicher dargestellt. Es waren Sachen übertrieben, untertrieben, weggelassen, hinzugefügt. Und dann habe ich tatsächlich einen Aufruf bei Instagram gemacht und ich unterrichte auch Zumba, habe in eine Zumba-Gruppe reinpostet, Freunde, Familie, alles irgendwie angeschrieben und habe gefragt, okay, ich will ein Bühnenstück machen, ich weiß nicht mal, wie ich das nenne, weil es ist kein Tanztheater, es ist auch kein Musical. Mhm. Wer hat Lust, mich dabei zu begleiten? Ich kann euch aber nicht sagen, wo die Reise endet.
Und dann haben sich tatsächlich Leute gefunden.
Dann haben sich tatsächlich ganz viele Leute, mittlerweile ist ein Team von 30 Leuten. Okay. Auch ein alter Freund von mir, der damals mit mir schon auf der Bühne stand, in Berlin eben auf der Schule, der Jonas, der quasi singt, der wird auch an dem Wochenende von Berlin da sein. Und dann habe ich einer meiner besten Freunde, der mein Tanzlehrer tatsächlich in Berlin in der Schule war, Jazztrainer, der selber Musical-Darsteller 25 Jahre war, auf ganz vielen Bühnen gestanden ist, der ist quasi der Choreograf von dem Stück, der gewisse Sachen choreografiert hat und mir natürlich auch bei manchen Umsetzungen. Mhm.
Aber es ist interessant, weil ich frage jetzt deshalb, wenn ich mal so Sachen mache und poste dann irgendwo, es meldet sich niemand. Das heißt, du bist also irgendwo wohl deutlichst besser vernetzt als ich. Ja, woher kommt das? Aber wahrscheinlich durch deine, ja, zumindest auf mich wirkt so sehr offene Art, bin ich zwar auch irgendwo, aber nicht so offen.
Ich weiß es nicht. Also ich habe schon auch ziemlich schnell gesagt, um was das Thema ging. Und ich glaube, dass die Leute auch gemerkt haben, dass es wirklich dass es jetzt natürlich solche Ausmaße nimmt, dass ich jetzt zum Beispiel hier im Radio sitze und das wirklich auf die Bühne kommt, das war am Anfang gar nicht das Ziel. Ich wollte einfach was draus machen und ich bin, glaube ich, was viele, glaube ich, berührt hat, dass ich so offen mit meiner Not umgangen bin, weil man das von mir auch sonst nicht gewohnt war, dass ich meine Seite zeige, die halt nicht, ich schaffe alles und ich bin super stark und mir kann sowieso niemand was. Und ich glaube, dass das viele Leute auch dazu motiviert hat, das mit zu unterstützen, weil sie das Projekt an sich gut fanden.
Ja gut, das muss ich jetzt natürlich so von außen sagen, das ist ja immer die Geschichte, wenn man kein Fernsehen hat. Also wenn ich dich jetzt nicht hier im Studio hätte mit diesem Thema, dann würde ich sagen, ja, super tough und selbstbewusst und so weiter. Klar, dann ist es natürlich schwierig zu vermitteln, dass man mit Depressionen zu kämpfen hat.
Ja, ich glaube, dass es ein Bild ist, das sehr viele von mir haben und das will ich auch nicht ganz so erschüttern, weil ich glaube, dass ich in manchen Dingen sehr tough sein kann und sehr genau weiß, was ich will. Aber natürlich ist das auch ein Bild, das aus gewissen Nöten entstanden ist, mich selber durchzuboxen und eben nicht diese sensible und weiche Seite zu zeigen, weil es natürlich auch eine Art Schutz ist.
Okay, also was mich jetzt natürlich interessiert, aber das müssen wir dann nicht auch wieder nach der Musik ein bisschen verschieben, wie denn das Stück dann aufgebaut ist. Ich meine, man will ja jetzt nicht spoilern, die Leute sollen ja kommen, dann muss man ja noch nicht alles erzählen, aber so ein paar Dinge so ein bisschen neugierig machen möchten wir ja die Leute dann schon. Ramona, das Stück wird den Titel tragen oder trägt den Titel Die Scheinriesin. Erstmal zum Titel, wie kommt man auf so einen Titel?
Ja, tatsächlich ist es so, dass ich am Anfang, als ich zu meiner Therapeutin gegangen bin, hat sie mir was von dem Scheinriesen erzählt. Und ich weiß nicht, manche kennen es vielleicht, ich kannte das bis dahin auch nicht, von Jim Knopf. Also da geht es um eine Gestalt, die ganz weit weg ist und riesengroß. Umso näher die kommt, umso unscheinbarer wird die. Mehr kann ich dazu nicht erklären.
Also warum in dem Fall so ein optisches Phänomen.
Genau, aber dass auf jeden Fall manche Sachen größer erscheinen, als sie dann schließlich sind. Mhm. Ich will auf gar keinen Fall gerade die Depression runterspielen, aber ja.
Ganz so schlimm war es dann doch nicht, oder wie?
Nein. Aber auch dass nicht? Die Probleme, die dahinter stecken, so, vor denen man vielleicht auch Angst hat, die anzugehen, dass die gar nicht manchmal gar nicht so groß und schlimm sind, wie sie erscheinen. Aber die Depression an sich natürlich, ja, da brauchen wir nicht drüber reden.
Ja, wie sieht das Stück jetzt aus?
Genau, also ich versuche das irgendwie zu erklären, ohne zu viel zu verraten. Also es wird, ich habe zwei Sänger im Boot, also es wird live gesungen, es gibt aber auch ganz normale Lieder, die ganz normal von Tonband kommen. Es wird Textpassagen geben und es ist ein fortlaufendes Stück. Also es ist
eine Handlung, oder?
Genau, es hat eine Handlung, es ist eine Geschichte. Und was ich, glaube ich, auch noch ganz wichtig finde anzusprechen, weil ich schon immer wieder gehört habe, ja so Gott, aber wenn es um Depression geht, rollen die sich dann ausdruckstänzerisch 1,5 Stunden über die Bühne. Nein, ist es nicht. Es ist ein sehr schweres Stück, also es gibt Momente, die tatsächlich ziemlich tief sind, aber das beinhaltet ja auch schon der Titel. Aber es gibt auch lustige Momente und schöne Momente und freudvolle Momente. Das Wort habe ich noch nie in meinem Leben benutzt. Aber es kann jeder anschauen, auch wenn... ich habe letztens ein ganz gutes Beispiel gebracht. Ich habe gesagt, man geht ja auch zu Tanz der Vampire, ohne dass man ein Vampir ist. Also man kann dieses Stück auch angucken, wenn man keine Depression hat. Mhm. Und ich glaube, dass es in gewisser Weise niemand gibt, der nichts mit dem Thema zu tun hat. Und wenn es nur im entferntesten Sinne ist.
Spielst du die Hauptrolle?
Ja.
Ah ja, okay. Aber du bist jetzt nicht die Scheinriesin, das ist jemand anders,
oder? Das wollte ich nicht verraten. Weil natürlich schon viele fragen, ja, aber wer ist denn die Scheinriesin? Ist das deine Depression oder spielst du die oder wer ist was? Und dazu kann ich natürlich noch nichts sagen. Dazu müsst ihr euch das anschauen.
Das wäre jetzt zu viel.
Ja.
Jetzt machst du ja auch Tanz bei dieser ganzen Geschichte. Das heißt, deine Rolle hat auch tänzerische Elemente. Da hast du, glaubst du, was vorher schon erwähnt, du hast dann auch professionelle Begleitung, ja, sag mal, Choreograf oder so. Mhm. Woher kennst du denn schon aus Berlin? Oder,
genau,
oder
das war mein Jazzlehrer in Berlin, aber das war ziemlich schnell, haben wir uns, wir sagen immer, platonisch ineinander verliebt. Wir haben gelebt wie ein altes Ehepaar.
Woher willst du das wissen, wie ein altes Ehepaar lebt?
So sind meine Bilder, wie man das halt so darstellt.
Okay,
wir haben, was bei uns ganz cool ist, ich bin jemand, der viele Ideen hat, aber er kann sehr viel auch wirklich umsetzen und deswegen haben wir ganz viele Stunden auch verbracht mit Video-Live-Chat, wo über Sachen gesprochen haben oder ihm gesagt haben, das will ich so, ob er mir helfen kann, das wirklich auf die Bühne so oder so umzusetzen. Und dann hat er, also ich habe mir ein paar Sachen gewünscht, die ich wie haben will und er hat die tatsächlich choreografiert, was ich auch eine unglaubliche Leistung finde, wenn dir jemand ein Lied gibt und du eigentlich keinen persönlichen Bezug zu dem Lied hast und du trotzdem sowas draus schaffst und deine Choreografie entstehen lässt. Und dann hat er die Choreografie tanzt, auf Video aufgenommen. Ich habe die gelernt und habe die hier quasi den Tänzern dann bei den Proben beigebracht. Und wir hatten dann auch eine Woche schon, wo er wohnt in Schweden mittlerweile. Also wir haben zusammen da in Berlin gelebt, aber der lebt jetzt in Schweden. Und der war auch schon eine Woche hier, wo dann auch hier vor Ort mit den Tänzern zusammengearbeitet hat.
Ja, da hast du ja, also ich sag's jetzt mal, wahnsinniges Glück gehabt. Ich meine, das findet ja auch nicht jeder.
Also ja, das stimmt. Also bei mir hat sich tatsächlich ganz, ganz viel gefügt, nennen wir es mal so. Ja.
Und dass die Leute auch Zeit haben, also ja, sich Zeit nehmen. Also ich habe jetzt neulich eben, manchmal muss ich auch selber was sagen, das Problem gehabt, da ging es um um so einen Kongress oder wie man es immer nennen will. Und da hat man mich mit einer Musikerin zusammengebracht, eine wahnsinnig nette, aber die ist halt derart ausgebeutet worden, die hat kaum Zeit gehabt, mit mir was zusammen zu machen. Und das war halt auch blöd. Ja, da hätte können, also es wäre viel, viel mehr drin gewesen, wenn die arme Angie mehr Zeit gehabt hätte. Hat sie aber nicht. Ja,
ja, es ist tatsächlich so, dass ich das auch wirklich nicht, also es hört sich jetzt kitschig an, ich kann nicht in Worte fassen, wie sehr ich im Einzelnen dankbar bin, der da bei dem Projekt mithilft. Weil das sind natürlich, wie gesagt, von Vollprofi, der 30 Jahre auf einer Bühne stand, die Sängerin ist zum Beispiel auch professionell, über Leute, die noch nie in ihrem Leben auf der Bühne standen, ganz normalen Job haben, Kinder haben, ihren normalen Alltag haben, die alle unentgeltlich für das Projekt mitarbeiten, was wichtig wäre noch dazu zu sagen, dass es ein Non-Profit-Projekt ist. Das heißt, alle Überschüsse gehen an die Deutsche Depressionshilfe. Das heißt, keiner kriegt tatsächlich Geld. Und ich weiß, was die für mich tun. Also wie viel Zeit die investieren und mit wie viel Herzblut die auch dabei sind. Das kann ich manchmal tatsächlich nicht fassen. Das ehrt mich.
Ja gut, man hat dann so ein Stück, man hat das irgendwie erarbeitet, aber man muss ja auch einen Aufführungsort finden oder irgendwie jemand, der dann dahinter steht. Wer steht dahinter?
Also ich habe ja Salsa unterrichtet und dann auch Zumba-Kurse gegeben in der Weißenhorn in der Stadthalle. Und da wird das Ganze auch stattfinden, weil einfach schon, es ist eine Bühne drin, das ist eine wunderschöne Location. Es gibt Parkplätze, es sind natürlich so viel mehrere Faktoren. Es hat die richtige Größe, also es ist nicht ganz klein. Man bringt an einem Abend 300 Leute rein. Es ist aber auch nicht so groß, dass, ich wusste ja nicht, auf was ich mich da einlasse, dass man irgendwie sich verloren
ist schon mutig, ja.
fühlt. Ja, manchmal habe ich mich zwischendrin noch gefragt, ob ich noch alle Latten am Zaun habe, aber jetzt ist es zu spät und
jetzt
ich bin auch froh so.
Ja.
Und deswegen war es die perfekte Größe und Location und dann habe ich das halt gemietet und ja, natürlich war es auch ein Risiko, aber das ist es, glaube ich, immer, wenn man solche Sachen macht.
Und wir kommen nachher nochmal drauf zurück, aber das kann man jetzt ja gleich schon vorab nochmal sagen, wann findet es statt?
Also jetzt sind erstmal zwei Aufführungen angesetzt, das ist der 27. und 28. Januar in Weißenhorn in der Stadthalle um 20 Uhr.
Es sind Freitag, Samstag?
Freitag, Samstag, genau. Das kann man auch alles auf der Internetseite www.diescheinriesen.de nochmal nachlesen.
Ah, guck, da, jetzt haben wir sogar schon eine Internetadresse. Wollte ich vorher noch nachfragen.
Ja,
aber, ja.
Da gibt's auch Tickets darüber. Ich habe auch auf meinem Instagram-Account habe ich alle einzelnen Darsteller schon mal vorgestellt. Das kann man sich auch anschauen. Und das ist jetzt erstmal, das ist so der nächste Step in meinem Leben. Und bevor ich drüber nachdenke, ob das nochmal weiter aufgeführt wird oder nicht, möchte ich erstmal das in trockene Tücher bringen. Und es bedarf natürlich extrem viel Organisation, auch wenn man jemand aus Schweden, aus Berlin und sonst was alle zusammenbringen muss.
Ja, das heißt, jetzt stehen aber wahrscheinlich noch, wie oft Proben an? Dauernd wahrscheinlich.
Ja, das ist natürlich auch nicht so einfach. Also wir haben ein großes Generalprobenwochenende, ein Wochenende vor den Aufführungen, wo dann auch wirklich die Darsteller von weiter weg da sind. Und wir haben jetzt diesen Sonntag tatsächlich nochmal eine große Probe. Und ansonsten haben wir jeden Dienstag Proben, aber allerdings erst seit letzter Woche jetzt oder vorletzter Woche. Und da können natürlich nicht immer alle. Das heißt, die Sonntagsproben sind ganz heilig, weil da so gut wie alle, außer die, wo von weiter weg kommen, da sind. Und ja, wir geben unser Bestes.
Aber du musst doch dann von deiner Familie, Partner oder bei ihm auch immer Unterstützung haben. Du hast ja gesagt, du hast ein kleines Kind und kann man ja nicht unbedingt immer mitnehmen. Ja?
Nee, das kann ich auf keinen Fall mitnehmen. Das Stück wäre auch viel zu schwer und ich würde nicht wollen, dass mein Kind also mich in meinen Lebenslagen, wie ich da auf der Bühne bin, auch sehen. Das, für Kinder ist es tatsächlich zu heftig. Mein Partner ist der Knaller, anders kann ich es nicht sagen. Der hält mir natürlich ganz oft den Rücken frei. Und war auch in der ganzen Zeit natürlich der Fels, würde ich mal sagen.
Ja, Ramona, die Uhr sagt mir, dass es Zeit für meine letzte Frage ist. Ich habe es dir ja schon vorher verraten, was jetzt auf dich zukommt. Was habe ich vergessen zu fragen? Was wolltest du oder was willst du noch loswerden?
Erstmal will ich mich bei dir bedanken, weil ich es ziemlich cool finde, wie du mich da durchgeführt hast. Ich war tatsächlich nervös, obwohl ich eine Labobacke bin. Und weil ich das ein ziemlich cooles Format finde, dass jeder einfach, oder ja nicht jeder, aber halt, dass man seine eigenen Themen so vorstellt. Und ich glaube, das Letzte, was es gibt, was ich sage, dass ich es einfach gut finde, dass das Thema gesehen wird und gehört wird. Und dass ich mir einfach wünschen würde, dass wir miteinander liebevoller umgehen, weil wir nie wissen, was hinter einem steckt. Also man sieht niemanden an, was hinter der Fassade steckt und meistens umso lauter und lustiger und toller gibt's natürlich auch die andere Seite und ich würde einfach gern wollen, dass wir uns manchmal ein bisschen mehr die Hand reichen.
Ja, schöneres Schlusswort hätten wir jetzt nicht finden können. Ich sage jetzt nur noch mal ganz viel Erfolg bei deinem, eurem Stück. Schön,
danke,
dass du da warst.
Danke,
tschüss,
dass ich
da mach's gut. Am Mikrofon war Rudi Arnold, das war die Plattform. Tschüss, bye bye, macht's gut.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.